Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Radweltmeisterschaft Zürich ist vorbei und sie wird überschattet von einem ganz traurigen Vorfall, vom Todesfall von der Muriel Fuhrer. Wir fragen uns jetzt, wie kann man so Todesfälle in Zukunft verhindern? Was für eine Bilanz kann man jetzt von der WM im Gesamten ziehen? Und was bleibt hängen von der Rad-WM 2024? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei der Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder eine grossartige Runde bei mir habe. Das sind der Simon Hering und der Emil Rohrbach.
Hallo zusammen. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, die Rad-WM ist vorbei und wird überschattet vom Todesfall von der Muriel Fuhrer. Simon, wie ist das bei dir angekommen? Wie hast du das Ganze erlebt, rund um die WM?
Extrem tragisch. Also ich glaube, du hast es richtig gesagt, es wirft einen riesigen Schatten über das. Und ich glaube, wenn man in einem Jahr, wenn man in ein paar Monaten oder auch in ein paar Jahren zurückdenkt an die WM, ist das sicher der erste Gedanke, der wird kommen. Ja, das ist doch die WM, wo Muriel Fuhrer verstorben ist. Eine Schweizerin, ein junges Talent, wo quasi dort um eine Ecke aufgewachsen ist. Und es ist nicht das logisch, aber natürlich auch sehr schade, weil es hat doch durchaus auch schöne Geschichten gegeben. Gerade auch nach dem Unfall schon. Aber es ist jetzt nun mal so, dass wir die WM sein, was assoziiert ist mit dem tragischen Unfall.
Ja, Emil, wie hast du empfunden?
Ja, die Nachricht reinkommen letzten Freitagnachmittag, dass Muriel Fuhrer gestorben ist, ist auch das erste Mal wieder Todesfall von Gino Mäder aufgekommen. Diesen Sommer ist ein junger norwegischer Strassenrennfahrer gestorben, unterwegs der André Drege, eine Österreich-Rundfahrt. Und irgendwie ist jetzt innerhalb von weniger Zeit einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu viel.
Ja, das ist definitiv so. Also das, was du erzählst mit dem Déjà-vu vom Gino, ist mir definitiv auch so gegangen. Also ich habe auch sehr fest wieder müssen an Gino Mäder denken in diesen Tagen. Bin dort schon durch den Swiss involviert gewesen, jetzt einmal wieder vor Ort gewesen am Freitag. Und ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es bei den meisten Leuten extreme also Backflash gegeben hat. In diesem Fall ist es noch ein bisschen eine andere Situation gewesen, für viele, die im Radzirkus arbeiten. Viele haben, also wenn sie im Profi-Radzirkus arbeiten, sei es als Journalist, sei es als Funktionär, als Trainer, als Athlet. Viele ist es ein bisschen so gegangen, man hat sie in dem Fall ein bisschen weniger gut gekannt. Die Muriel Fuhrer ist eine ambitionierte Nachwuchsfahrerin gewesen, vor allem im Radquer und im Mountainbike sehr, sehr stark. Und eben auch auf der Strasse als grosses Talent geholt, sehr variabel. Ja, vielen ist es dann auch so gegangen, dass man wieder zurückgedacht hat. Und irgendwie, also das Erste, wo ich gedacht habe, also es ist ja schon am Donnerstagabend jetzt angefangen, mit dem, dass die Kommunikation kam, vom schweren Sturz. Und die Art und Weise, wie kommuniziert worden ist, hat man leider schon müssen das Schlimmste befürchten. Ich habe als Erstes einfach gedacht, nicht schon wieder. Ich weiss nicht, wie ist dir genau gleich gegangen, Simon?
Ja, wirklich genau gleich. Oder vielleicht nicht genau gleich im Sinn von damals beim Gino Mäder, ist ja das irgendwie dort weiss ich noch, ist eigentlich zuerst lang gar nicht klar gewesen, wie schlimm ist das eigentlich gewesen. Ich glaube, auch seine Mutter hat gar nicht mitbekommen lang, dass er schwer gestürzt ist etc. Oder wie schwer die Verletzungen könnten sein. Das ist irgendwie länger nicht klar gewesen. Und bei der Muriel Fuhrer ist es ja so gewesen, dass das eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast stattgefunden hat. Der Sturz ist am Mittag gewesen. Es hat eigentlich niemand mitbekommen, weil das Rennen ja auch angesichts des schlechten Wetters nicht auf grosses Interesse gestoßen ist. Logischerweise nicht wie in so einer Tour der Swiss Etappe. Und dann ist um 6:30 die Medienmitteilung gekommen, eben, dass sie in sehr kritischem Zustand mit einem Schädelhirntrauma im Spital liegt. Und dort aufgrund von der Art und Weise, wie das geschrieben war, ist, hat man eigentlich wirklich müssen vom Schlimmsten ausgehen. Und nachher, wie es dann nachher weitergegangen ist, ist wirklich eigentlich Textbook analog gewesen, wie beim Gino Mäder eigentlich. Hast du wirklich befürchtet, dass am nächsten Tag so eine Nachricht kommt. Ja. Und so war es dann leider auch.
Was sicher ein Unterschied war, ist, dass man also beim Gino war relativ schnell klar gewesen, zumindest nicht unbedingt, warum er gestürzt ist. Das ist immer noch so ein bisschen ein Rätsel, das nie ganz gelöst wird werden. Aber man ist zumindest Bergung und all das, das ist sehr schnell dann klar gewesen, was dort passiert ist. Und jetzt bei der Muriel Fuhrer haben wir die Situation, dass man nicht genau weiss, wie lange sie noch dort gelegen ist. Man weiss auch, eben, wieso sie gestürzt ist, und weiss man auch nicht genau. Viele haben, eben, die Medien haben dann angefangen spekulieren, obwohl quasi die Organisatoren darauf aufgerufen haben, dass man eigentlich nicht so spekulieren sollte, aber effektive Informationen sind dann gleich nicht gegeben worden, was effektiv passiert ist. Ich habe irgendwo gelesen, es sei eine Linkskurve gewesen, im Waldstück dort, bei Küsnacht war das. Aber es macht es ja schon auch noch ganz schwierig, um das Ganze so ein bisschen rauszulesen. Es muss angeblich bis zu 2 Stunden, habe ich jetzt gelesen, noch liegen geblieben sein. Und da stellt sich dann schon auch die Frage, wie kann das sein, dass jemand so lange dort liegt und man weiss, dass die ist in diesem Rennen drin. Also irgendwie, ja, es ist schon ein bisschen unverständlich, wie erst Blick.
Ja, die Frage muss jetzt, die Staatsanwaltschaft muss sich mit dem auseinandersetzen und findet hoffentlich gewisse Antworten, vor allem natürlich für die Angehörigen, für die Familie, für die Teamkolleginnen und Staff bei Swiss Cycling. Das wird wahrscheinlich ihnen ein bisschen Ruhe oder ein bisschen helfen im Hinblick auf die Zukunft. Und ja, das ist eine Frage, die man unbedingt klären muss. Ich würde aber gleich sagen, das ist ein Radrennen, das war glaube 74 Kilometer lang gewesen. Kann man sagen, okay, zweimal der City Circuit, der 27 Kilometer ist, das kann man nicht jede Kurve absichern. Es kann nicht an jeder Kurve jemand stehen und schauen. Und wenn dann jemand stürzt und rutscht über die Strecke raus, dass man das nicht sieht und das nicht sofort bemerkt wird, gerade wenn jemand allein ist oder in einer kleinen Gruppe. Vielleicht haben ja die mit ihnen unterwegs sind, sogar gemerkt. Aber das Stürze gehören dazu im Radsport. Dann nimmst du das wahr und gehst davon aus, dass irgendeine Trennleitung oder ein Begleitfahrzeug sieht das. Aber dass die nachher irgendwie über die Strasse runterrutscht und nicht sichtbar ist, das muss man sagen, ist leider Gottes einfach möglich. Was nicht darf passieren. Und ich hoffe, dass man da etwas findet in Zukunft, ohne da jetzt irgendwie vorzugreifen, ob das stimmt oder nicht, dass die Erstversorgung so lang gegangen ist, bis das hat anfangen konnte. Ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend, dass man dort sauber aufarbeitet und dann nachher etwas daraus lernt, hoffentlich.
Ja, Emil, du hast mein vorhin schon ein bisschen diskutiert im Vorgespräch. Und jetzt hat es ein bisschen so getönt, dass du doch schon auch nicht so zufrieden bist mit den Sicherheitsmassnahmen, die getroffen werden im Radsport.
Also ich finde, wenn man schaut, was jeden Frühling für ein Gestürm gibt, im Giro d'Italia, wo zum Teil Pässe verschneit sind, oder der Vuelta in Spanien im August, wo es irgendwie fast 40 Grad wird, und vor UCI gibt es zwar so ein Extreme Weather Protocol und dort steht drin, eben bei extremen Wetterverhältnissen wird etwas gemacht. Nur, was gemacht wird, ist nicht definiert. Alle können das selber so ein bisschen auslegen. Und ich habe das Gefühl, es ist Zeit, dass Organisierende oder die Organisation von Rennen, gerade von so einem grossen Anlass wie der Weltmeisterschaft, einfach im Vornherein konkrete Massnahmen definieren, die können gemacht werden können, wenn irgendwie ein grosses Wetterereignis eintritt oder auch grundsätzlich, wenn Leute stürzen, dass einfach so etwas kann gemacht werden kann, dass man nicht findet. Ich meine, jeder Garmin hat heutzutage so eine Crash-Feature drauf, wo eine Nachricht ans Handy senden kann, wenn er merkt, der Fahrer ist gestürzt. Und das sollte doch nicht so schwierig sein, dass vielleicht im Profizirkus das einfach Standard wird.
Also wir sind jetzt schon mit drin und diskutieren, was man machen kann in so Fällen. Simon, was siehst du als Lösung? Gibt es überhaupt eine Lösung? Also zum Beispiel, wir reden dann später hinten raus sicher auch noch ein bisschen über Sportliche. Und ich habe jetzt spannend gefunden, der Tadej Pogacar, der gestern in Zürich Weltmeister geworden ist auf der Strasse. Er hat auch gefunden, es sterben einfach zu viele Leute in diesem Sport und da müssen wir etwas machen.
Ja, richtig einverstanden. Und jeder ist einer zu viel und jede ist einer zu viel. Aber er hat gesagt, es sterben zu viel. Und das schließt irgendwo durch auch den Gedanken ein und die Erkenntnis, Radsport ist ein Sport, der riskant sein kann und wo Todesfälle nicht ausschliessen kann. Wir können nicht als Michelin-Männchen Velo fahren. Das ist ein Outdoor-Sport, hohe Geschwindigkeit. Auf einem Velo bist du ungeschützt, die Kleidung schützt dich auch nicht gross. Das ist du ein gewisses Risiko fährt einfach mit.
Aber vielleicht ist ja gerade ein Teil von der Problematik, also jetzt nicht grundsätzlich, dass man mit höherem Tempo unterwegs ist, aber auch die, also ich meine, es wird immer schneller. Eben die Kleider, die schützen gar nicht. Und wenn man jetzt einfach den Vergleich macht zu anderen Sporten, Ski, Alpin, die haben das Rückenpanzer an, haben das Airbag an, dann hat es überall Fangnetz und die sind ja eigentlich vielleicht ein bisschen schneller unterwegs, aber so viel schneller ist es dann auch wieder nicht. Und man geht Anführungsschlusszeichen nur auf Schnee. Also eigentlich ist die Verletzungsgefahr im Radsport viel, viel höher, einfach von wo du hingehst und so. Und dort ist man aber nur geschützt mit einem, also ja, die Liebli schützen gar nicht, also einfach ein Liebli an, wo sie sehr dünn sind. Und dann hat man einen Helm auf dem Kopf und that's it. Und dort ist ja dann schon die Frage, okay, vielleicht müsste man auch dort mehr in die Entwicklung gehen, von Velokleidern und so weiter, dass man eben etwas hat, was dann halt auch schützend kann sein.
Also wir können nachher gerade schnell gerne auf das eingehen mit der Entwicklung von Technologie. Aber man muss einfach wirklich auch bedenken, die Lauberhornabfahrt, die ist 4,5 Kilometer lang. Du kannst das viel einfacher sichern als ein Velorennen. Mhm. Das Strassenrennen der Männer war 273,9 Kilometer lang. Du kannst nicht jeden Zentimeter und jeden Baum absichern. Du kannst nur die wichtigsten Sachen absichern. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt natürlich mal eine Aussage vom Organisationskomitee, wo bis jetzt noch nicht gechallenged ist, dass dort das war der einzige Sturz gewesen. Es hat viele Stürze gegeben an dieser WM in dieser Woche, aber an dieser Stelle war es der einzige Sturz gewesen. Es war per se keine gefährliche Stelle gewesen. Ich bin dort mit dem Velo gestern auch durchgefahren und ich habe gesagt, auch den Eindruck gehabt, auf diesem Circuit hat es andere Stellen gehabt, wo ich mich jetzt eher unwohl gefühlt habe. Klar, es ist eine Abfahrt. Du hast höhere Geschwindigkeit, als wenn du den Berg drauf fährst. Logisch, es hat Kurven gehabt. Bloß an diesem Tag hat es nonstop geregnet. Das macht es einfach per se gefährlicher. Aber auch Muriel Fuhrer, die ist in der Nähe dort aufgewachsen. Die ist die Schmalzgrube schon x-mal durchab. Und ich glaube, man kann diesbezüglich den Organisatoren wahrscheinlich keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das grosse Fragezeichen ist dort, wie hat die Versorgung nach der Erstversorgung funktioniert und ist sie genug schnell gewesen? Das ist, glaube ich, das, was im Moment im Vordergrund steht.
Du kannst nicht alles absichern, das ist klar. Du kannst auf so einem grossen Kurs nicht alles absichern, das ist klar, aber du hast gesagt, eben irgendwie neu mit durch. Ist das wahrscheinlich eine Ressourcenfrage, wenn man überall die Augen hat. Aber die Frage ist, wie teuer ist das Leben von einer 18-jährigen Hoffnungsträgerin im Radsport?
Ja, das ist jetzt eine sehr philosophische, sehr ethische Frage, die du hier aufwirfst, die ich mir jetzt nicht anmasse, die können oder wollen, zu beantworten. Ich bin einverstanden, man kann mehr machen, gerade mit GPS etc., dass es, wenn das stimmt, das muss man immer noch in Klammern setzen, dass sie so lange dort gelegen ist und die Erstversorgung nicht anfangen konnte, dann muss man sagen, dort sind Fehler passiert, die schlichtweg nicht dürfen passieren. Das darf nicht passieren, weil du kannst ein GPS haben, du kannst irgendeinen Transponder haben, wo du jederzeit siehst, wer befindet sich wo auf der Strecke. Und ich finde, das müsste eigentlich schon Voraussetzung war. Und das ist jetzt auch nicht etwas, das wahnsinnig kostenintensiv wäre. Einverstanden, ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf das eingehen, auch nicht nur jetzt eben auf den Sicherheitsaspekt, sondern unbedingt auch, was das Ganze so mit dem Wochenende oder auch mit uns gemacht hat. Weil Simon, du bist am Memorial Ride dabei gewesen, was gegeben hat am Sonntagmorgen. Ich glaube, am 7. war die Besammlung. Mir persönlich war es ein bisschen früher noch. Wie hast du das erlebt? Wie war das gewesen?
Also ich muss da einwerfen, es war natürlich auch für mich früh gewesen, aber wenn ich für etwas gerne früh aufstand, dann zum Velofahren. Ja, es war sehr stimmungsvoll gewesen, es war wirklich eine gute, schöne Stimmung gewesen. Es ist vor allem darauf gegangen. aber auch dort mit dem Sonnenaufgang, und es war ein bisschen neblig gewesen und hat dann die Sonne durchgedrückt. Und dann nachher, wo man runtergekommen ist, auf der Anhöhe wieder Richtung Zürichsee, es ist wirklich, wenn man auf den See gesehen, es ist wirklich eine sehr schöne Stimmung gewesen. Und ich glaube, viele, ich habe ja sie nicht kennt, und aber viele, die dabei waren, haben sie kennt. Ich glaube, Teamkolleginnen von ihr haben wahrscheinlich, das ist sicher ein guter Beitrag bei der Trauerverarbeitung. Und dass man das so ein bisschen spürt, die Solidarität. Ich glaube, das ist bei jedem Todesfall etwas, was am meisten hilft. Einfach, wenn man sieht, ja, man ist mit dem nicht allein.
Genau, also dort habe ich natürlich auch wieder gerade Erinnerungen an Chino, das hat es ja dort auch gegeben. Ich glaube insgesamt schon 3 Memorial Rides hat es bei ihm gegeben. Etwas, was natürlich dann auch wieder zeigt, hey, auch im Sinn von der Verstorbenen, es soll weitergehen, auch unbedingt mit dem Radsport. Oder? Das ist ja etwas, was die Familie jetzt in diesem Fall auch gesagt hat. Sie haben gesagt, hey, wir wollen, dass die WM weitergeht, wir wollen, dass irgendetwas abgebrochen wird. Und ja, ich weiss nicht, nachher, ich sage, ab dem Moment war es etwas anderes gewesen, um die WM zu verfolgen. Emil, wie ist dir gegangen? Du bist ja auch ein grosser Velofan, die Rennen natürlich auch alle verfolgt. Und nachher, irgendwie schaut man sich schon alles mit anderen Brüllern und man ist einfach auch froh, wenn die Fahrerinnen und Fahrer heil ankommen.
Sehr froh. Also gerade beim Rennen am Freitag von den U23 Männern, wo es ja geregnet hat, was hat abmögen, habe ich einfach biberet und gehofft, ja mal, hoffentlich kommt es gut, vor allem für Jan Christen, der ja doch für ein bisschen Aufregung gesorgt hat in diesem Rennen. Und ob ja, jetzt das eine gute Entscheidung war, so früh anzugreifen oder nicht, das wissen er und seine Trainer besser, aber es hat nachher nicht geklappt für ihn, was mich ein bisschen schade dünkt hat.
Ich möchte auch noch, bevor wir aufs Sportliche, ich glaube, wir sind also ein bisschen am Überswitchen ins Sportliche, bevor wir das in das Thema eintauchen, noch etwas loswerden. Und zwar, ja, es war der Wunsch von der Familie, dass das weitergeht, die WM. Und ich finde auch in der Regel ist das die einzige richtige Entscheidung bei so einem Anlass. Aber wir sind am Donnerstagmorgen aufgestanden und haben gesagt, wow, man hat gewusst, es regnet den ganzen Tag durch. Es ist wirklich missliches Wetter. Man hat gefunden, also in heute ein Velorennen, wenn es nicht unbedingt muss sein, wäre es vielleicht gescheiter, wenn man es nicht macht. Und ich würde mir wünschen, dass das eine Lehre daraus wäre, dass man sagt, in so einer Woche, wenn die Situation es eigentlich nicht zulässt, es wäre zu gefährlich, es regnet nur, es hagelt noch oder weiss ich was, dass man dann innerhalb von so einer WM-Woche, ich weiss, es hat in Zürich in einer Stadt stattgefunden, 60'000 Menschen sind direkt betroffen gewesen. Man braucht irgendeine Pufferzone, wo man muss sagen, heute ist es zu gefährlich zum Velofahren, wir verschieben das Rennen. Und das ist schlichtweg nicht möglich gewesen, weil es ist so eng getaktet gewesen, so eng geplant und das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber man muss es sagen, ist auch ein bisschen im Umstand geschuldet gewesen, dass man unbedingt hätte wollen eine inklusive Rad-WM machen. Es hat über 50 Paracycling-Entscheidungen gegeben und glaube 11 im Regelsport inklusive Juniorinnen und Junioren U23 Kategorie etc. Und man muss einfach sagen, das ist aus meiner Sicht zu ambitioniert.
Ja, du wirfst eine gute Frage auf. Was wäre denn, ich habe mich nämlich das auch gefragt, was wäre passiert, wenn die Familie gesagt hätte, nein, wir wollen nicht, dass die WM weitergeht. Das ist ja absolut unrealistisch, dass nachher eine UCI bei einer Rad-WM plötzlich sagt, wir hören jetzt auf, das ganze Geld, das gemacht wurde, ja, das ganze Geld, das gesprochen wurde, ist nervt für nichts. Und ist das einfach eine leere Geste? Oder die Familie hat ja fast keine andere Wahl gehabt, oder?
Ja, das ist bleibt eine hypothetische Frage. Ist eine gute Frage. Das ist dann extrem anspruchsvoll. Also ich glaube auch nicht, dass man dem entsprochen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass man dann gesagt hat, okay, die Familie will das nicht, dann hören wir halt auf. Ich meine, was da alles dranhängt, oder? Wie viele Stakeholder, wie man so schön sagt, dort involviert sind. Was das kostet, das abzubrechen. Ich weiss gar nicht, ob man so etwas eine Versicherung hat zum Beispiel, oder? Das sind alles Sachen, die man sicher muss berücksichtigen. Aber tatsächlich glaube ich, es ist darum hypothetisch, weil die allerwenigsten, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Sportlerin oder ein Sportler oder die Familie von einer betroffenen Sportlerin oder Sportler in so einem Moment findet, ja, das ist ja wirklich ihr Lebensinhalt und es ist in ihrem Sinn, dass der Sport weitergeht, dass dann jemand sagt, nein, brechen ab. Ja, weil ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis von allen, die irgendwann einmal, früher oder später, sind wir leider alle von dem betroffen, mit dem Tod in Berührung kommen. Es ist sehr abgedroschen, aber das Leben geht weiter und das Leben soll weitergehen. Und für die allermeisten ist es das Beste, wenn das Leben möglichst schnell weitergeht. Das heisst nicht, dass man dem keinen Platz und keinen Raum gibt, dieser Trauer, oder dass man das marginalisiert, sondern einfach, weil es uns hilft, und weil es niemandem hilft, wenn man einfach dann nachher sein Leben auch einstellt. Oder?
Mm. Ja, du hast jetzt vorhin schon ein bisschen angekündigt, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen richtig Sport gehen. Aber also wir können das sehr gut machen, indem wir zum Beispiel dann auf das Frauen-Elite-Rennen schauen, wo ich schon sehr spannend gefunden habe, dass es eben, also dort habe ich vor allem eben, darum ist es vielleicht auch so ein guter Mittelpunkt zwischen dem jetzt Verarbeiten von dem Todesfall und auch dem Sportlichen, weil so ist ja der Fahrerin auch gegangen. Also dort habe ich das Gefühl, es war extrem präsent gewesen, was passiert ist. Und Noemi Rüegg zum Beispiel, wo ja 11. geworden ist, ist das Ziel gekommen und hat gesagt, ich bin einfach froh, bin ich angekommen und kann meine Liebsten in die Arme nehmen. Und das zeigt ja eben auch, dass man es vielleicht an diesem Tag dann schon auch für alle sehr, sehr schwierig war, oder? Dort würde ich vielleicht einfach noch ganz kurz, bevor ich die Frage wieder weitergebe, Caro Bauer hervorheben, wo man auch gesehen hat, wo extrem unter der Situation gelitten hat, natürlich für sie auch wieder ein Déjà-vu. Ihr Bruder Felix Bauer ist vor 10,5 Jahren gestorben in einem Trainingslager in Spanien. Und sie hat schon erzählt, dass es beim Chino ein Backflash war und dass es in dem Fall definitiv auch wieder war. Und sie hat dann ein sehr aktives Rennen gezeigt, ist lange vorne weggefahren, auch, bis sie dann irgendwann natürlich in dieser Fluchtgruppe logischerweise eingeholt worden ist. Aber dort irgendwie auch das gezeigt hat, oder? Wo doch wahrscheinlich für sie auch sehr speziell war, das Rennen zu fahren. Jetzt, wenn wir auf Sport gehen wollen, Simon, was sind für dich so ein bisschen die Erkenntnisse gewesen, vielleicht auch aus dem Samstagsrennen schon, und da können wir sicher auch gerne über das Elite-Rennen der Männer reden. Ich glaube, das ist das, was wir drei hier innen wahrscheinlich alle am intensivsten verfolgt haben.
Ja, da muss ich mich gerade ein bisschen outen. Ich habe vom Frauenrennen nur eine Zusammenfassung gesehen, darum kann ich dort nicht so viel sagen und ein bisschen etwas darüber gelesen. Offenbar sind ja die Holländerinnen, die mit Abstand stärksten Team haben, gestellt, auch mit der Demi Vollering, ein taktisch miserables Rennen gefahren und haben den Kopetzki so, ja, mit dem den Sieg ermöglicht. Und um auf die Schweizerinnen zu kommen, ich habe ja vor einer Woche gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es einen Top-10-Platz gibt, aber eher keine Medaille. Ich glaube, 11. ist die beste Klassierung von einer Schweizerin. Aber man muss hier hervorheben, es ist noch nicht so lange her, da hat es eigentlich nicht nur keine Leistungsdichte gegeben, sondern eigentlich gar niemand in der Weltspitze im Strassenrennen aus Schweizer Sicht bei den Frauen. 2018 in Innsbruck hat es 3 Startplätze gegeben. Nicole Hanselmann, mag ich mich nicht erinnern, ich kenne die nicht. Und dann haben noch 2 weitere Schweizerinnen sind gestartet, die sehr bekannt sind. Jolanda Neff und Zina Frey im Strassenrennen. 2 Mountainbikerinnen, die Olympiamedaille gewonnen haben im Mountainbike. Das zeigt, die Entwicklung im Schweizer Frauenradsport ist eigentlich wirklich sehr erfreulich, sehr positiv. Und unabhängig davon, ob es jetzt eine Medaille gegeben hat oder nicht, ist das etwas, was man sicher kann für in Zukunft hervorheben.
Ja, und ich denke, Noemi Rüegg ist da schon das Wort, wo man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, sie ist am ehesten die, die auch die Lücken können schliessen konnte. Nach der Krankheit von der Marlene Reusser, die natürlich fehlt, wo sind sie sowohl an den Olympischen Spielen als auch jetzt im WM eigentlich in die Lücken nicht ganz reingekumpelt ist, aber schon auf sehr gutem Weg ist. Emi, was hast du noch für Erkenntnisse?
Ja, das ist schon nichts Neues, dass die Holländerinnen, wenn sie in der Nationalmannschaft unterwegs sind, eher so ein bisschen taktisch dürftige Rennen fahren. Das letzte Olympiarennen vor 4 Jahren ist ja auch ein Beispiel hier. Grundsätzlich, das Rennen, es hat gleich Spass gemacht zum Schauen. Frauenradsport immer, finde ich, macht mehr Spass zum Schauen. Es passiert gefühlt mehr als halt einfach irgendwie ein Solo von einem Überflüger, wo man jetzt, also ja, es ist hart zu sagen, es sind super Leistungen, aber wenn ich am Fernsehen hocke, dann möchte ich einfach so ein bisschen von dieser Spannung mitgedreht werden von einem Velorennen. Und das ist definitiv jetzt beim Frauenrennen der Fall gewesen.
Ja, und beim Männerrennen in meinen Augen eigentlich auch, obwohl wir dort ein Solo gesehen haben, Tadej Pogacar. Also so früh hat wahrscheinlich niemand erwartet, dass er angreift, er selber auch nicht. Er hat von einer dummen Attacke geredet, die nachher aber dummerweise aufgegangen ist. Ich glaube, über 100 Kilometer vor dem Ziel hat er angegriffen. Ist dann zu der Fluchtgruppe oder zu der Spitzengruppe aufgeschlossen und dann schnell alle hinter sich gelassen. Simon, gibt es noch Worte für das, was Tadej Pogacar leistet?
Unfassbar. Unfassbar. Aber was noch interessant ist, er ist im Prinzip von der Taktik her genau das gefahren, was man erwartet hat, dass die anderen würden machen. Also man denkt, oh, wenn man den Pogacar will schlagen, dann muss man das Rennen hart machen und früh attackieren. Also eigentlich hätte man können erwarten, dass ein Remco Evenepoel oder irgendwie vielleicht auch ein Mark Hirschi oder ein Mathieu van der Poel, wo ich finde, ist besser gefahren, als ich erwartet hätte auf diesem Kurs, dass die früh attackieren und ihn so aus der Reserve locken. Was macht der Tadej Pogacar? Er macht eigentlich genau das. Und hat alle damit völlig überfordert. Es wäre eigentlich noch genug Zeit gewesen, um ihn zu stellen, 100 Kilometer. Aber man ist sich dann nachher taktisch zu wenig einig gewesen oder hat ihn einfach zu weit fahren lassen. Ich habe gesagt, ich glaube, es wäre falsch gewesen, die Attacke sofort zu parieren, weil das hat man gesehen, die es probiert haben, die sind dann nachher explodiert. Ich glaube, wenn er antritt, dann muss man sein Tempo weiterfahren. Aber ich finde, man hätte eine Allianz bilden in der Abfahrt und dann nachher vor allem in der Fläche führen zum 6-Leuten-Platz, hätte man eigentlich ihn wieder müssen stellen, spätestens nicht, wenn es nicht geklappt hat, direkt nach dem ersten Angriff auf der nächsten Runde, weil nachher ist es eigentlich immer so gewesen, der Zürichberg, der Aufrichtung Wittiken, war einfach 15 bis 30 Sekunden schneller gewesen als das ganze Feld. Und nachher sind es vielleicht mal 10, 15 Sekunden wieder angekommen, aber eigentlich war das Rennen dann gelaufen gewesen, nach zwei Runden, wo er allein vorne weg war.
Ja, der Mark Hirschi hat auch nachher in der Mixzone gesagt, also wenn man dort mit wäre, also wenn er jetzt mitgegangen wäre, dann wäre er explodiert. Also das hätte er nicht können mitfahren. Und trotzdem hat er immer noch die Hoffnung gehabt, eigentlich. Dann hat er später gesagt, ja, klar hat er noch die Medaille gekämpft und hat eigentlich, wer froh gewesen, hat er sie geholt am Sprint am Schluss. Aber schlussendlich ist er der Sechste geworden und sagt, ja, es geht ja eh vor allem an einer WM um das Regenbogentrikot. Und darum haben sie eigentlich schon die Hoffnung gehabt, das zum Tadej nochmal einzuholen. Aber was ist dort im Feld gewesen? Weil irgendwie, also ich finde es schon ein bisschen unverständlich, dass man das eine alleine irgendwie, was sind es gewesen am Schluss, 70 Kilometer ganz alleine gefühlt oder irgendwie sicher 60 oder so. Und das Feld fährt aber nicht schneller als der vor. Also ich finde es völlig unverständlich, wie das möglich ist. Ich weiss nicht, Emil, wie geht es dir?
Ja, wenn man das Feld anschaut, also etwas Wichtiges finde ich in dem Moment, wo der Pogacar angreift, wenn man schaut, wo die Favoriten positioniert sind, der Van der Poel ist am Rad, geht nicht mit. Und der Remco Evenepoel, wo alle gesagt haben, eben Olympia, er ist Zeitfahrweltmeister geworden, Diamanten dabei, hat, wie man am Schluss sieht, zwar auch keine Diamanten dabei gehabt an diesem Tag, aber er ist auch einfach nicht gut positioniert gewesen. Also der Mann, der theoretisch hat können mitgehen dort, Da ist irgendwie einfach weg gewesen. Und dann schaut natürlich Belgien einfach, suchen zuerst mal ihre Leader, wo ist der? Wir können nicht voll anfangen pacen. Und wenn der nicht rum ist, und der jetzt einfach in meinen Augen ein bisschen lang gebraucht, bis Belgien können etwas anfangen machen, weil alle schauen Belgien an.
Genau, sind alle auf Belgien geschaut, das hat der Marc Hirschi auch gesagt. Sie denken, ja, okay, was machen jetzt Belgier? Die haben ja dann auch tatsächlich angefangen, das Feld anzuführen, sie haben angefangen zu pacen. Und irgendwann ist dann sogar nur noch die Gruppe rum, wo der Evenepoel angreift. Ich glaube, der Van der Poel geht mit und da können alle anderen mit, wo dann eben nur noch die Leader vertreten waren. Aber dort ist es eigentlich schon klar gewesen, also der Pogacar wieder so nicht mehr eingeholt, oder?
Ja, es war eine coole Gruppe, aber die haben zu wenig Helfer dabei. Ich meine, die Belgier haben, glaube ich, relativ gleich, ich meine, ein Thijs Benoot oder so, sind sensationelle Helfer, aber die sind eigentlich relativ schnell nie mehr zu sehen gewesen. Und ich glaube, es hat ein bisschen an dem gehackt. Und es ist ja klar, dass irgendwie so Remco Evenepoel nachher nicht die Lücke zufährt, damit nachher der Mathieu van der Poel absprintet, oder? Und dort hat es auch ein bisschen Rennglück gebraucht für den Pogacar. Das hätte er gehabt, hätte sich aber verdient mit einer mutigen Attacke. Plus haben die Slowenen natürlich auch das Glück gehabt oder die Cleverness. Das kann man jetzt immer darüber diskutieren, dass sie die Jan Tratnik in dieser Gruppe gehabt haben, die dann lang vorausgefahren ist. Und der hat sich ja dann zurückgefallen und hat dann noch ein paar Kilometer richtig Gas gegeben und den Pogacar ein bisschen gezogen. Das hätten halt ein Evenepoel hätte das nicht gehabt, ein Van der Poel hätte das nicht gehabt und ja, so jetzt können kommen, dass der Pogacar wirklich, das ist wahrscheinlich eins von den WM-Rennen, wo noch lange in Erinnerung bleiben wird, in über 100 Kilometer vor dem Ziel eine Attacke und nachher Weltmeister werden, kann man nur sagen, unglaublich.
Ja, ich glaube, ein bisschen Cleverness ist schon dabei und auch ein bisschen Wissen, dass der Tratnik dort vorne ist. Also die Schweizer hätten die eigentlich in dieser Spitzengruppe mit dem Dili auch einen gehabt. Also der Marc Hirschi hätte eigentlich das Gleiche können machen. Er sind ein bisschen, er hat eigentlich ein passives Rennen gefahren. Sie sind fast ein bisschen enttäuscht gewesen, dass er eben nicht aktiver gefahren ist. Weil die Schweizer haben eigentlich vorher angekündigt, hey, sie wollen in jeder Fluchtgruppe dabei sein. Und sie werden möglichst viel angreifen und so weiter und so fort. Und abgesehen von dem, dass man mit dem Didi in der einen Spitzengruppe dabei war, ist man nachher eigentlich nie mehr wirklich sichtbar gewesen. Klar, der Hirsch war immer dabei gewesen, hat es dann auch ab und zu probiert. Also der hat dann schon attackiert. Aber sonst hat man vom Schweizer Team nicht so viel gesehen aktiv.
Ja, also ich muss sagen, wenn du hast vorhin gesagt, Didi war dabei gewesen, aber wenn man geschaut hat, wie das hat ausgesehen, wo der Pogacar kommt mit dieser Gruppe, und nachher ein Feld kommt, wo der Dili die Gruppe, also wo der Dili überholt, muss man auch einfach auch sagen, dass dort die Beine auch einfach nicht gelangt hätten.
Ah, das ist klar, ja, das ist logisch, ja.
Mehr machen. Nachher hat der Hirschi, hast du tiptop gesagt, also er hat das gemacht, was er hat müssen. Er hat einfach müssen folgen, er hat müssen folgen. Und dann hoffen, dass irgendwie so eine Situation entsteht, wo sich die Favoriten anschauen und er kann wegfahren. Wie ist der Ben O'Connor, wo man muss sagen, mit einem Top-Resultat, ja, dann nachher, wie es ihm gelungen ist.
Genau. Bevor wir jetzt hier alle, die nicht ganz so tief sind im Radzirkus, völlig vergraulen, indem dass wir jetzt wirklich ein bisschen nerdig werden. Aber das haben wir jetzt schon noch ein bisschen müssen ausdiskutieren. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen drauf kommen, jetzt sehen wir eben die WM, ist jetzt zu Ende, die Rad-WM. Wir haben lange davon geredet, dass sie auf Zürich kommt. Und jetzt eben wird sie überschattet von diesem Todesfall. Was ist schlussendlich das für dich, Simon, wo bleibt von dieser WM? Was für eine Bilanz würdest du ziehen?
Also wenn es der Vorfall nicht gewesen wäre, wenn es Muriel vorher nicht tödlich verunglückt wäre, auch dann würde ich sagen, und ich bin euphorisch an die WM angegangen, es hat meine Hoffnungen nicht erfüllt.
Aus welchem Grund?
Ich wohne in Zürich. Ich habe ein bisschen mitbekommen, wie die Stimmung ist in der Stadt. Die war gut gewesen, aber beim Zeitfahren hatte es Leute gehabt, nicht wahnsinnig viel. Bei den Pararennen, die haben mehr oder weniger unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattgefunden. Das muss man einfach so klar und ehrlich sagen. Das Wetter hat nicht geholfen, auch das muss man sagen. Es hat viele negative Schlagzeilen gegeben im Vorfeld. Auch das war berechtigt gewesen. Ich habe vor einer Woche gesagt, ich finde die Kritik zum Teil ein bisschen bünzlig. Ich bleibe dabei. Aber eigentlich der einzige Renntag, den ich gefunden habe, war eine coole Stimmung gewesen. Und genau das, was man sich erhofft und erwünscht hat, war das WM-Strassenrennen der Männer gewesen. Und das war eigentlich ein Selbstläufer gewesen. Da konnte man davon ausgehen, aufgrund von der Affiche, dass das eine coole Sache wird. Es ist eine coole Strecke. Und zuerst muss man sagen, ist die WM für mich hat nicht das gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Enttäuschend für mich.
Wie geht es dir, Emin?
Ja, ähnlich. Ich muss zustimmen. Und ich glaube auch, die ernüchternde Realität in dem ist einfach, dass gerade im Velofahren die Frauen langsam am Kommen sind, was Popularität anbelangt. Juniorenrennen traditionell nicht wirklich viel Anklang finden. Und der Paracycling, eben, es hat ja, so nobel wie die Idee ist, du sagst, es hat niemand interessiert. Und ja, ist ein bisschen schade.
Ja, ich würde trotzdem mit etwas Positivem rausgehen. Also, weil ich finde wirklich die Stimmung, die dann am Sonntag rum war, in diesem Strassenrennen, also die ist unglaublich gewesen. Und ich glaube, die Organisatoren sind schon clever gewesen mit dieser Stadtrunde, oder? Also 7-mal, wo dort die Stars einem vorbeifahren, wenn man an einem Ort war. Das ist natürlich mega attraktiv. Und das hat ja wirklich, also, ich bin jetzt in Zürich gewesen, und also wenn du dann einfach mal irgendwo hinstehst, um mal kurz zu schauen, also da hast du gar nichts gesehen, da hast 10 Reihen von Leuten gehabt, also es ist schon extrem viel, was da los war. Und schon auch ein bisschen, also mich hat jetzt das zum Beispiel ein bisschen positiv überrascht, also hat man schon gesehen, okay, es hat doch noch viele Velofans in der Schweiz, also klar sind auch viele aus dem Ausland gewesen, besonders viele aus Eritrea habe ich gesehen, also Girmay ist ganz hoch im Kurs gewesen. Also das ist immerhin noch vielleicht das Positive, was wir daraus herausziehen können, oder Simon?
Absolut. Der Sonntag war ein sensationeller Tag. Der Rest, ich will nicht sagen, hat man sich sparen können, aber hat sehr viel Luft nach oben gelassen.
Ja, gut, dann danke ich ganz herzlich für die Diskussion. Merci Simon, merci Emil.
Danke euch.
Danke.
Herzlichen Dank auch für das Zuhören von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es ist uns einigermaßen gelungen, den Spagat zu schaffen zwischen dem Sport und dem Todesfall von dem Muriel Fuhrer. An dieser Stelle das herzliche Beileid natürlich an alle Angehörigen, an die Familie, an Freunde und alle, die sie kennt haben. Wenn euch das Tribünenklöster gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren in der Podcast-App von eurer Wahl und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Die nächste Folge gibt es dann wie immer nächsten Montag wieder. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cameda.ch/podcasts. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.